Eigentlich dürfte es uns gar nicht geben. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Universum mit einer Sonne entsteht, die im richtigen Abstand von einem Planeten umkreist wird, auf dem sich Leben bildet, aus denen allen Widrigkeiten zum Trotz eines Tages der Homo sapiens wird, also diese Wahrscheinlichkeit ist so verschwindend gering, dass wir sie im Grunde genommen getrost vernachlässigen dürfen. Und trotzdem sind wir hier. Dies ist die Geschichte, warum es uns überhaupt gibt. Sich mit Paul Dirac zu unterhalten, war Zeit seines Lebens nicht einfach. Am liebsten arbeitete der britische Physiker, der 1902 in Bristol geboren worden war, alleine, tief versunken in einen einzigen Gedanken. »Ich kann nicht zwei Dinge gleichzeitig«, soll er einmal Studenten geantwortet haben, mit denen er unterwegs zum Postamt war, als sie ihn um einen Kommentar zu einem Vortrag baten, den sie gerade gehalten hatten. Der Satz war für Dirac bereits ungewöhnlich lang. Auf Feiern, an denen er teilnehmen musste, sagte er meistens gar nichts oder antwortete auf Fragen mit einem kurzen »Ja«, »Nein« oder »Ich weiß nicht«. Sein Biograf, der britische Physiker Graham Farmelow, vermutete, dass Dirac autistisch veranlagt war. Er nahm stets alles wörtlich, so dass er während einer Vorlesung den Einwurf eines seiner Studenten »Ich verstehe die zweite Gleichung nicht« keineswegs als Frage interpretierte, sondern als reine Feststellung, auf die er nicht zu reagieren brauchte. Überhaupt waren zwischenmenschliche Verhaltensweisen ein Rätsel für Dirac. Seine Frau stellte er einmal mit den Worten »Dies ist die Schwester von Wigner« vor, weil für ihn ihre Verwandtschaft mit dem Physiker und Nobelpreisträger Eugene Wigner das bedeutendste Merkmal war. Den Umstand, dass sie mit ihm verheiratet war, schob er als zweites nach. Und ihren Vornamen Margit vergaß er ganz zu erwähnen. Wenn möglich, versuchte Dirac, solche Klippen mit selbstkonstruierten Verhaltensregeln zu umschiffen. Die Frage etwa, was der ideale Abstand war, um eine Frau anzusehen, löste er mit einer mathematischen Gleichung. Aus unendlicher Entfernung war gar nicht zu erkennen, stellte er fest. Und ebenso ungeeignet war es, die Distanz auf Null schrumpfen zu lassen, weil dann die Lichtbrechung im Auge alles verzerrt erscheinen lassen würde. Am besten war seiner Ansicht nach ein Abstand von einem halben Meter. Die Formel, mit der er diese Distanz berechnet hat, ist leider nicht überliefert. Kein Wunder, dass der Quantenphysiker Niels Bohr, mit dem Paul Dirac ein halbes Jahr an dessen Institut in Kopenhagen zusammengearbeitet hat, ihn als den seltsamsten aller Menschen bezeichnete, was keineswegs abwertend gemeint war. Der Umgang mit Dirac war angenehm, der Brite war höflich und zurückhaltend, überaus zurückhaltend. »Ich verehrte Bohr sehr«, erinnerte sich Dirac an die Zeit in Dänemark. »Wir haben lange Gespräche miteinander geführt«, Gespräche, bei denen praktisch nur Bohr geredet hat. Trotz seines eigentümlichen Charakters hatte Dirac durchaus einen ausgeprägten Sinn für Schönheit, solange sie mathematisch war. Für ihn war es wichtiger, eine schöne Gleichung zu erhalten, als eine Formel, die zu den Experimenten passt. Deswegen hat es ihn vermutlich nicht allzu sehr gestört, als 1928 seine Berechnungen zu den Eigenschaften des Elektrons eine erstaunliche Schlussfolgerung nahelegten. Neben dem Elektron müsste es eine weitere, noch unbekannte Art von Teilchen geben, die dem Elektron zum Verwechseln ähnlich sah. Lediglich in der elektrischen Ladung und im magnetischen Verhalten sollten sich die beiden Zwillinge unterscheiden. Während das Elektron negativ geladen ist, sollte sein Gegenstück nach der Dirac-Gleichung positiv geladen sein. Obwohl Dirac der Mathematik in der Regel mehr vertraute als der Realität, war er dieses Mal zögerlich. Er wagte es nicht, die Existenz des ominösen Spiegelelektrons explizit vorherzusagen. Erst als der US-amerikanische Physiker Carl David Anderson 1932 in einem Experiment beweisen konnte, dass es das positive Elektron oder Positron wirklich gab, erkannte Dirac, dass seine Formeln auch dieses Mal besser über die Wirklichkeit Bescheid gewusst hätten als der gesunde, aber im Vergleich zur Natur doch recht fantasielose Menschenverstand. Dennoch erhielt er 1933 den Nobelpreis für seine Arbeiten zur Atomphysik und Anderson wurde 1936 für die Entdeckung des Positrons geehrt. Das Positron war aber nur der Vorbote einer ganzen Reihe von Teilchen. In den folgenden Jahren zeigte sich, dass es zu jedem Materieteilchen ein Gegenstück gibt, das sich spiegelbildlich verhält und die entgegende gesetzte elektrische Ladung trägt. Antimaterie. Nach und nach gelang es Wissenschaftlern, in großen Teilchenbeschleunigern immer mehr Antimateriebausteine zu erzeugen und aus ihnen sogar ganze Antimaterieatome zu konstruieren. Die Teilchen entspringen dabei beinahe aus dem Nichts. In einem Prozess, den Physiker als Paarbildung bezeichnen, wandelt sich die Energie starker Strahlung in ein Materie- und ein Antimaterieteilchen um. Auf diese Weise entstehen Elektron und Positron, Proton und Antiproton in jeweils gleichen Mengen. Schnell erkannten Wissenschaftler, dass solche Zwillingsgeburten nicht nur in ihren Teilchenbeschleunigern stattfinden konnten, sondern auch im frühen Universum abgelaufen sein mussten. Statt einfach nur Materie zu produzieren, musste der Urknall auch dieselbe Menge Antimaterie hervorgebracht haben. Der Kosmos war zu Beginn also nicht nur materiell, er war auch antimateriell. Von einem friedlichen Nebeneinander konnte aber keine Rede sein. Sobald sich Materie und Antimaterie zu nahe kommen, kracht es gewaltig. Die Teilchen zerstrahlen bei einer Kollision in einer sogenannten Annihilation zu einer Kaskade von kleineren Teilchenpaaren und Unmengen von Energie. Die Reaktion ist so gewaltig, dass beim Zusammenstoß eines einzelnen Stück Würfelzuckers mit einem Gegenstück aus Antimaterie 10-mal so viel Energie freigesetzt würde wie bei der Explosion der Hiroshima-Bombe. Materie und Antimaterie konnten unmöglich auf Dauer den gleichen Raum miteinander teilen. Aber was war dann vor 13,8 Milliarden Jahren passiert, als das Universum Materie und Antimaterie hervorgebracht hatte? Hatten sich die beiden gegenseitig vernichtet? Oder hatten sie sich grollend in verschiedene Winkel des Weltraums verzogen, wie Boxer, die beim Klang des Gongs in ihre Ecken gehen? Warum besteht alles, was wir im Weltall sehen können, aus Materie und nicht aus Antimaterie? Wieso gibt es also überhaupt etwas und nicht vielmehr nichts? Mit der Entdeckung der Antimaterie war diese Frage zur physikalischen Gretchenfrage unserer Existenz geworden. Mehr dazu finden Sie in dem Buch Glück gehabt, 12 Gründe, warum es uns überhaupt gibt, von Olaf Fritschi, erschienen bei Springer Spektrum.